Herzlich willkommen bei Essenz fürs Ohr und alles, alles Liebe, Gute, das Beste für euch und für Sie zu Jahresbeginn. Es ist der 9. Januar, an dem diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird und möglicherweise hören Sie das ja auch zu diesem Zeitpunkt schon. Denn das, worum es heute geht, hat tatsächlich etwas damit zu tun, was man braucht an Rüstzeug, an Werkzeug innerlich, um tatsächlich die eigenen Vorsätze auch umsetzen zu können. Wir haben hier heute wirklich Gutes, Gutes im Werkzeugkoffer für uns. Und wir sprechen hier schon so ein bisschen psychologisch, nämlich es geht auch um psychologische Themen, der Werkzeugkoffer, den jede von uns selber in der Hand haben kann, um die eigenen Vorsätze umzusetzen. Und zu Gast habe ich heute die wunderbare Eva Krake. Ich habe Eva im November kennengelernt auf einer Fortbildung, die ich besucht habe bei der Eva. Und ich freue mich so sehr, Eva, dass du dir die Zeit nimmst für diese Aufnahme. Danke dir.
Ja, super gerne. Danke dir.
Eva, wir haben uns kennengelernt. Da ging es tatsächlich darum, um das Züricher Ressourcenmodell. Da werden wir nachher noch mal drüber sprechen. Aber das Spannende an dir ist ja eigentlich, wie du diese Fortbildung gestaltet hast. Denn tatsächlich hast du mich von der ersten Minute gekriegt und ich weiß nicht, was genau dein Geheimnis ist, aber auf jeden Fall bist du ein Geheimtipp. Das muss man schon sagen. Denn wie du mir gerade auch noch mal mitgeteilt hast, bist du mittlerweile in Rente. Das finde ich erstaunlich. Seit wann ist das so genau?
Seit Februar 2024, also noch nicht
Also
so lange.
noch nicht so
Noch
lange,
nicht so
aber
lange, ist noch recht neu.
genau. Und du bist bis dahin ja hauptberuflich tätig gewesen im Landesverband der Volkshochschulen Rheinland-Pfalz und hast da die Beratung gemacht, was die Programmgestaltung anging. Entwicklung von Kurskonzepten waren dabei, Fortbildung der Mitarbeiter und auch der KursleiterInnen. Und insgesamt macht dir Erwachsenenbildung einfach mega Spaß, oder?
Ja, sehr, sehr. Mein Leben lang, also mein ganzes Erwachsenenleben lang, dass ich berufstätig bin schon. Ja.
Ja,
Genau.
also wir werden ja gleich noch sehr viel mehr einsteigen. Ich möchte aber einer guten alten Tradition folgen und tatsächlich hier zu Beginn des Schnack und Snacks einmal fragen, bevor wir anfangen zu schnacken, wie wir hier in Norddeutschland sagen, was dein Lieblingssnack ist. Wo kannst du nicht Nein sagen, so zwischendurch mal?
Okay, also ich glaube, da fällt mir ein, das große Glas, was bei uns in der Küche steht, in dem immer Mandeln sind. Und zwar nicht irgendwelche Mandeln, sondern ich habe das einmal kennengelernt, dass man Mandeln rösten kann und dann nachher, wenn sie richtig heiß sind, mit Sojasauce übergießt. Also Sojamandeln letztendlich. Und davon steht bei uns immer ein großes Glas in der Küche. Und das ist wirklich mein Lieblingssnack, wenn man so Snack sagen kann, weil es einfach wirklich lecker ist. Und weil es zwischendrin immer schnell mal satt macht, wenn ich hungrig bin. Und außerdem habe ich schon noch das Gefühl, es ist auch recht gesund. Also es passt ja irgendwie alles zusammen.
Genau, weil du bist ja auch Ökotrophologin. Also
Genau.
da kommen wir von gesund irgendwie gar nicht immer so ganz weit weg. Aber ich vermute, es gibt auch so Dinge, die dir so gar nicht in die Tüte kommen, oder? Gibst du etwas, was du gar nicht haben magst?
Ja, es gibt da, also ganz klar schon mal in jedem Fall Fleischprodukte. Das ist bei mir irgendwie komplett raus, schon ganz, ganz lange, also schon seit dem Studium. Und was mir aber auch überhaupt nicht in den Tee kommt, ist Süßholzwurzel. Das finde ich einfach furchtbar. Und das ist so schade, weil es gibt so viele Tees, die tolle Namen haben, irgendwie für alles gut sein sollen, aber fast immer Süßholz drin haben.
Ja, stimmt.
Ja, das
Also,
ist wirklich blöd.
ja, ist das so, weil das so einen schönen süßen Geschmack hat, ohne Zucker zu sein, vielleicht? Und
Ich weiß nicht, ich kann an dem Geschmack nichts Schönes finden.
ja, aber ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und wenn man darauf erstmal aufmerksam gemacht wird, wie du das jetzt bei mir machst, stimmt, das ist schon in diesen leckeren Mischungen, ne, von
Ja,
diesen,
genau,
ja,
ja.
außergewöhnlichen Tees. Ich habe das eben gerade schon gesagt, du bist auch Berufskollegin sozusagen, also auch Diplom-Ökotrophologin. Mittlerweile, seit vielen Jahren ist es ja ein Bachelorstudiengang, aber wir gehören noch zu den alten Häsinnen, die ein Diplom gemacht haben ihrer Zeit. Wie ist dein Weg gelaufen? Wolltest du immer Ökotrophologin werden?
Ja, das hat sich schon recht früh Das Thema Ernährung hat sich früh rauskristallisiert. Also schon vorm Abitur war mir irgendwie klar, in dem Bereich möchte ich was machen. Und dann hatte ich aber irgendwie Ökotrophologie noch nicht so wirklich auf dem Schirm und habe erst mal angefangen, Medizin zu studieren, aber in Gießen. Und hatte ja aber Ernährung im Kopf. Und dann habe ich gedacht, ich gehe mal zu der Vorlesung für die zum Thema Ernährung bei den Medizinern. Und ich weiß noch genau, wie ich vor dem Gebäude stand und der Pförtner gesagt hat, wie, die Vorlesung? Nee, die findet doch nie statt. Und dann war ich irgendwie so gefrustet. Und
Oh.
dann habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und habe dann aber irgendwie einen Aushang gesehen, dass es einen Arbeitskreis für alternative Ernährungsformen gibt. Und habe ich gedacht, da gehe ich mal rein. Das war in den 80er Jahren, also Anfang der 80er. Und da waren auch Thomas Mendle und Karl Körber, also die Autoren der Vollwerternährung, die waren damals gerade in ihrer Diplomarbeit. Und dieser Arbeitskreis hat mich sofort fasziniert. Und dann habe ich das nämlich mit Ernährungswissenschaften beschäftigt und habe gedacht, okay, nee, das ist es. Ich mache Ernährungswissenschaften. Habe dann gewechselt und bin dann, also nach einem Jahr schon und habe dann Ernährungswissenschaften studiert.
Sag mal, und war der Leitzmann da auch,
Ja,
der
klar.
Klaus? Ja,
Ja, ja,
das
ja.
ist ja die gleiche Schule da, so, ne?
Ja, genau. Also Leitzmann war damals da für Entwicklungsländer, also Ernährung in Entwicklungsländern. Der hat nicht Ernährungslehre unterrichtet. Und war aber, bei dem habe ich auch nachher Diplomarbeit gemacht. Also klar, der war, stand für die Vollwerternährung und dem bin ich auch immer noch sehr verbunden.
Und der Thomas Mennle, das ist ja einer, der letztlich den UGB, die unabhängigen Gesundheitsberater e.V., dann auch geleitet hat. Den habe ich dort auch kennengelernt bei Fortbildungen. Hat der mit dir zusammen studiert?
Naja, fast kann man so ganz kann man es nicht mehr sagen, weil ich habe angefangen und ich glaube, er hat da Diplomarbeit geschrieben. Also war noch nicht ganz fertig, aber das war eben wirklich, das waren wirklich Karl und Thomas waren die, die schon fertig sind, so ungefähr.
Die
Und die haben
Großen.
aber damals, genau die Großen, und die haben damals in dieser Zeit eben mit Professor Leitzmann zusammen die Vollwerternährung geschrieben.
Und wie ging dein Weg denn weiter, dein beruflicher Weg, nachdem du denn das Diplom in der Hand hattest?
Dann war ich ja schon so ein bisschen geprägt von Professor Leitzmann und hatte überlegt, vielleicht auch Entwicklungsländer und hatte aber auch mit meinem Mann sowieso, also jetzigen Mann, damals war er noch mein Freund, den Plan, dass wir erstmal nach dem Studium ins Ausland gehen und wir hatten uns einfach Adressen besorgt. Er hat Biologie studiert und wir haben uns verschiedene Projekte angeguckt auch. Also waren dann auch von, da hatte ich auch Adressen von Professor Leitzmann und wir waren dann in Thailand, Indien, Nepal, in verschiedenen Entwicklungsprojekten. Und da habe ich dann aber schon gemerkt, nee, also eigentlich will ich Vollwerternährung in Deutschland machen. Also das war für mich irgendwie so, habe ich gedacht, nee, also das ist ja das, was ich, da gehöre ich hin, das ist meine Heimat. Und dann war, nach dem Jahr zurück waren, habe ich mich dann beworben und habe dann in der onkologischen Nachsorgeklinik eine Stelle als Ernährungsberaterin bekommen. Ich habe dann dort eigentlich angefangen, wirklich mit klassischen Kochkursen und Ernährungsberatung von an krebserkrankten Patienten. Genau. Das war so mein Start.
Ja, das, was du gerade sagst über Entwicklungshilfe, möchtest du gar nicht in den Ländern machen, sondern eigentlich müsste man ja Entwicklungshilfe in Deutschland machen, weil die Vollwertkost war da ja noch gar nicht irgendwie weit verbreitet, ne? Was hast du gesagt, die 80er Jahre war das?
Ja, ich habe 80 angefangen zu studieren und ich habe auch dann Ende des Studiums habe ich dann schon mit einer Studienkollegin, die du wahrscheinlich auch kennst, Maike Grönefeld, zusammen an der Volkshochschule Kochkurse gegeben in Vollwerternährung. Und im offenen Strafvollzug habe ich damals auch Kochkurse gegeben. Also so fing das da an und das war einfach wirklich noch ganz, ganz neu.
Ja, also ich habe ja auch viel in der Bio-Welt gearbeitet und das war ja auch der Aufschwung der Bio-Zeit. Also die 80er Jahre war ja der Push nochmal. Die Grünen sind in den Bundestag gekommen und die Bio-Szene wurde größer und kam aus dieser Ecke heraus, rein in die Läden, in die normalen Läden. Auf einmal hat ein DM Bio-Produkte ja gelistet. Das war ja schon eine irre Zeit, eine Aufbruchstimmungszeit. Und wir haben mal einen Landwirt auch hier in einem Podcast gehabt, der hat Ähnliches gesagt wie du zur Entwicklungshilfe. Der war nämlich auch in fernen Ländern in Südamerika und der hat gesagt, nee, nee, Entwicklungshilfe müsste man hier in Deutschland machen. Also für die Landwirte und die Böden und du sagst das für die
Ja,
Menschen. Ne? Ist
genau.
schon richtig. Und hast du die Medizin vermisst?
Nee, also
Nein.
das hat sich aber auch dadurch ergeben, dass ich dann, also erstmal hatte ich in der in dieser onkologischen Klinik sehr großes Glück, weil ich relativ bald dann doch auch so akzeptiert war, dass ich in den Teamsitzungen von den Ärzten dabei sein konnte und die Psychologinnen und Psychologen mich auch mit in ihre Abteilung genommen haben und ich da auch bei den Gruppenberatungen dabei sein konnte. Also ich hatte gleich einen ziemlich breiten Kontext und habe dann auch eine Ausbildung in klientenzentrierter Gesprächsführung gemacht von der Klinik aus. Und da hat es sich für mich gar nicht so die Frage gestellt, weil ich habe gemerkt, ich kann das machen, was ich machen möchte. Nur dann war eben das Interessante, dass ich halt familiär bedingt dann eine neue Stelle in Stuttgart gesucht habe. Und da bin ich dann ganz in der Erwachsenenbildung gelandet. Da war es dann dort auch schon der Volkshochschulverband und dann im Volkshochschulverband der Bereich Gesundheitsbildung. Und dadurch bin ich dann eigentlich im Laufe der Jahre ein Stück weggekommen von der Ernährung. Also jetzt da von mir, von dem Ernährungsfachwissen ist nicht mehr so viel da.
Aber so eine Leidenschaft dafür,
Ja,
oder?
klar,
Ja.
ja.
Die bleibt, also
Die
das ist
bleibt einfach. Ja,
ja,
ja.
das habe ich auch in der Fortbildung gemerkt, weil da ging es ja um ganz was anderes und trotzdem ist immer so dieser Kitzel dabei. Es ist immer noch eines der Lieblingsthemen wahrscheinlich Essen und Ernährung, oder?
Klar, ja.
Ja. Du hast dann ja für die Volkshochschulen gearbeitet, hast schon gerade gesagt, die Gesprächsführung war da ein Thema, wo du dich auch stark gemacht hast. Das ist ja auch das, was bei dir so spürbar ist. Du verstehst ja, Menschen zu catchen über einfache Tools. Und dann kam, warum wir uns kennengelernt haben, ja auch das Züricher Ressourcenmodell dazu. Wie bist du zu dem gekommen?
Das war dann so ein bisschen so nochmal so eine Neuorientierung. Also ich war dann ja hier in Rheinland-Pfalz dann beim Landesverband der Volkshochschulen und habe irgendwie gemerkt, dass ich so die nebenberufliche Tätigkeit noch ein bisschen ausbauen möchte. Hatte dann auch ein bisschen mehr Luft. Also meine Kinder waren groß und ich dachte, ich kann noch mal ein bisschen mehr wieder andere Sachen auch machen. Und dann hat mir eine Kollegin, ich hatte dann auch über so eine Coaching-Ausbildung nachgedacht und dann hat eine Kollegin mir vom Zürcher Ressourcenmodell erzählt. Und dann habe ich gedacht, das könnte was sein, das könnte spannend für mich sein. Und der Weg ist da eigentlich, dass man erstmal so einen, also auch wenn man die Ausbildung machen will, einen sogenannten Grundkurs besuchen muss. Und den habe ich dann besucht und habe dann auch gedacht, prima, das passt mega als Orientierung, ob es dann für mich taugt oder nicht. Und der hat mich dann so überzeugt, dass ich gedacht habe, ja, das passt, das mache ich, die Ausbildung mache ich.
Ging es dir vielleicht damals so wie mir heute, dass ich dachte, das ist es genau, weil mir hat ja auch vor 10 Jahren schon ein, ich sage jetzt mal Kollege, ist gesagt, Heike, das musst du machen. Dieses Züricher Ressourcenmodell würde so gut deine Arbeit ergänzen. Und naja, und dann vergingen eben 10 Jahre und jetzt saß ich mehr oder weniger per Zufall bei dir in der Fortbildung und dachte, jetzt weiß ich, warum der das gesagt hat. War das damals auch so ein nebulöses Ahnen, dass es für dich was Richtiges sein könnte?
Ja, ich glaube, das hing schon daran, dass ich gemerkt habe, dass das ja ein sehr ganzheitliches Verfahren ist, was einfach viele Dimensionen mit einbezieht. Und wo ich immer schon gemerkt habe, so wenn es um Beratung geht, dass das ja nicht darum geht, dass man es verstehen muss, warum man was anders machen muss, sondern dass es wichtig ist, dass man irgendwie auch das innerlich Ja dazu sagen kann und ein Gefühl dazu entwickeln kann. Und das verkörpert für mich das ZRM einfach super gut. Und das habe ich dann auch selber gemerkt an überhaupt keinem gesundheitlichen Thema, einem ganz anderen, aber ich habe es für mich persönlich gemerkt, wie effektiv das ist. Und das hat mich einfach überzeugt.
Wir tauchen da noch gleich viel
Ja.
mehr ein, denn das ZRM, so wie das Züricher Ressourcenmodell häufig nur genannt wird, ZRM, ist ja etwas, was den meisten Menschen wahrscheinlich nicht geläufig ist. Gleichwohl bietet es so genau, wie du sagst, wertvolle Möglichkeiten und vor allen Dingen Antworten auf Fragen, die viele Menschen haben, um Gewohnheiten zu ändern, damit die eigene Gesundheit besser wird. Also da jetzt zu Jahresbeginn merken viele Menschen, okay, vielleicht nehmen wir wieder den Jahresbeginn als Anlass, uns Vorsätze zu machen. Häufig drehen die sich ja um das Thema Gesundheit, egal in welchem Bereich man jetzt anfangen möchte. Ob jetzt unsere Lieblingsthemen Essen und Ernährung oder aber auch Bewegung, um Stressmanagement, um Schlaf, um Rauchen, um Alkohol. Es gibt so viele Themen, worüber man reden kann. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, das Züricher Ressourcenmodell ist ja nicht jetzt nur für den Gesundheitsbereich zuständig, sondern da geht es ja um was anderes. Wie würdest du das Züricher Ressourcenmodell beschreiben? Was ist das?
Okay, vielleicht muss man da so ein bisschen ausholen. Also erstmal vielleicht auch, wo kommt's her?
Ja.
Das heißt ja Zürcher Ressourcenmodell, weil es kann man sich schon vorstellen, irgendwas mit Zürich zu tun hat. Und das wurde in den 90er Jahren schon von Dr. Maja Storch und Dr. Frank Krause entwickelt, und zwar an der Universität Zürich. Und damals war es eigentlich als gedacht oder entwickelt worden, um Lehrer vor Burnout und Stress im beruflichen Alltag zu schützen. Und das haben die beiden, haben so einen Trainingsprozess entwickelt, den wir sicherlich nachher auch noch ein bisschen näher besprechen werden. Und haben dann aber relativ schnell gemerkt, weil das die Methode einfach mit den Lehrern so gut funktioniert hat, dass das auch auf andere Bereiche anwendbar ist. Und das hat sich ziemlich stark verselbstständigt. Das liegt auch daran, dass Maja Storch einfach, denke ich, eine sehr gute Art hat, aufzutreten und auch populärwissenschaftlich zu veröffentlichen. Also wenn man dann mal auf die Homepage ZRM geht, dann sieht man, dass es eine Fülle von Veröffentlichungen von ihr gibt, die auch sehr, sehr eindrücklich und leicht lesbar geschrieben sind. Also da gibt es alles von richtig wissenschaftlich fundiert bis gut lesbar. Und diese Methoden sind dann zum Beispiel in der ambulanten Reha verwendet worden, wenn man wollte, dass Menschen nach Ende der Reha auch die neu erlernten Verhaltensweisen beibehalten. Oder man hat aber auch gemerkt, und das wird heute vielfach auch an Unis eingesetzt, wenn zum Beispiel StudentInnen unter Aufschieberitis leiden und nicht in die Pötte kommen, sage ich jetzt mal so, dass man da mit der Methode gut arbeiten kann. Es gibt auch eine Version, die sich an Jugendliche wendet, so im Alter ungefähr ab 16, wo es um Schulprobleme geht. Also es wird wirklich auf ganz verschiedenen Ebenen angewendet. Und immer dann, wenn es darum geht, eine Haltung zu etwas zu entwickeln, und zwar eine Haltung, die positiv besetzt ist. Und die war, ja,
Verzeihung,
sag.
dieses Positive, das ist ja, das zieht sich ja durch das Züricher Ressourcenmodell sehr durch, ne?
Genau. Das ist so ein ganz zentrales, das dahinter steht, dass man etwas dann macht, wenn man wirklich Ja sagen kann dazu. Und das kann ich nur, wenn ich es positiv anfühlt und wenn ich wirklich davon überzeugt bin. Und es basiert letztendlich auf Methoden der Motivationspsychologie und der Neurowissenschaften. Also die beiden haben nichts komplett Neues erfunden, aber sie haben Ideen aus der oder Erkenntnisse aus der Motivationspsychologie genutzt und sie weiterentwickelt.
Und was du häufig gesagt hast, es ist ja keine Psychotherapie, sondern es ist tatsächlich, ist das ein Coaching oder wie würdest du das bezeichnen? Oder
Also
Begleitung? Ja.
ich würde es wirklich als Begleitung und Selbstmanagement-Training bezeichnen. Also weil es wirklich darum geht, jemanden in einem Prozess zu begleiten, aber die Idee, die dahinter steht, ist die, dass wir als Menschen schon wissen, was uns gut tut und was für uns wünschenswert ist, dass wir das in uns schon drin haben. Und dass wir auch unsere Ziele durchaus erreichen können. Das ist, also da wird ganz stark auf die Kraft der Menschen selbst vertraut. Aber es braucht halt einen angeleiteten Prozess, um diese Erkenntnisse auch wirklich in Handlung umzusetzen. Und in dem Prozess, und deswegen ist es eben keine Psychotherapie, versteht sich wirklich sowohl die Leiterin als auch, und da muss sie drauf achten, die Gruppe immer nur als Ideengeber. Also das ist so die Idee, die du auch kennengelernt hast, dass die anderen schon tolle Ideen geben, tolle Anregungen, aber man nimmt immer nur selbst das raus, was wirklich passt. Und deswegen würde ich auch vom Coaching noch mehr Abstand nehmen, weil es wird nicht, auch im Coaching werden wenig Ratschläge gegeben, aber das ist noch mal weniger beim ZRM, habe ich so das Gefühl. Das ist wirklich ein moderierter Prozess.
Ein bisschen so wie so eine Reisebegleitung,
Ja.
erscheint es mir gerade, wie man muss schon selber gucken, wenn man durch irgendein fernes Land reist oder auch ein nahes Land, muss ja gar nicht fern sein. Und die Reisebegleiterin bringt einen dahin und man muss aber selber sagen, gefällt es einem dort oder nicht, oder?
Heike, das ist eine sehr gute Beschreibung, ja, werde ich mir
Ja.
merken. Reisebegleitung, das klingt gut.
Ja, diese
Ja.
Prozessbegleiterin warst du ja auch in unserer Fortbildung und wir haben ja alle das aktiv machen dürfen. Und es ist etwas, wo du jetzt gerade sagtest, ich beschreibe das gerne als körpereigene Intelligenz. Du sagtest, eigentlich weiß jede Person, was für sie gut ist. Ist das immer so? Also ich bin davon überzeugt, aber würdest du das auch so sehen? Ist das immer so?
Also ich bin da zu wenig Psychologin, aber ich würde vermuten, dass es durchaus, oder das weiß ich an der Stelle auch, dass es Menschen gibt, die einen ganz schlechten Zugang zu ihren Gefühlen haben. Und dann ist es natürlich viel schwieriger. Also das ist schon, es erfordert halt schon eine gewissen Zugangsmöglichkeit zu den eigenen Gefühlen, damit ich überhaupt rausfinden kann, was ist denn gut für mich. Und dass das irgendwo schon da ist, denke ich eigentlich schon. Aber das kann natürlich durch verschiedenste Entwicklungsschritte, Erlebnisse, Erfahrungen wirklich ganz weit in den Hintergrund gegangen sein. Und es gibt ja manche Menschen, die können ihre Gefühle fast überhaupt nicht wahrnehmen.
Ja.
Und dann ist es auch schwierig, mit ZDM zu arbeiten. Das ist
Denn
schon klar.
genau, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr verschüttet ist oder dass man
Ja.
unsicher ist, den
Ja.
eigenen Gefühlen auch glauben zu können,
Ja.
trauen zu können. Manchmal ist es ja sogar, dass man dem eigenen Bauchgefühl gar nicht traut, weil man unsicher ist, warum auch immer.
Ja, und das ist ja, hat ja ein bisschen auch was damit zu tun, dass bei uns der Verstand super hoch bewertet wird und die gesellschaftlichen Erwartungen oft auch sehr hoch sind. Und dann ist es ja vielleicht auch manchmal gefährlich, auf meine Gefühle zu hören.
Wir sind also keine Psychotherapeutinnen, wenn wir das ZRM anbieten. Wir sind Prozessbegleiterinnen, was du gerade beschrieben hast. Und wenn die, also ich habe jetzt gerade wir anbieten, ich mache das ja noch gar nicht, weil ich bin ja noch im Lernprozess. Du bist ja ZRM-Trainerin, das muss man vielleicht auch an dieser Stelle einmal sagen. Das ist ja dann eine lange Ausbildung, die du auch gemacht hast. Wie lang ist die?
Ausbildung geht so ein gutes Jahr und das sind geht über 6 Wochenenden, also immer von Freitag bis Sonntag. Und parallel dazu muss man dann aber auch eine Gruppe anleiten und das alles auch transkribieren, also aufschreiben. Und das wird dann auch vor der Prüfung, also man muss es für die Prüfung einreichen. Und das wird dann auch von Maja Storch kommentiert. Und es gibt dann auch noch mal eine schriftliche Prüfung über die. Also die ist das vielleicht dann noch mal kurz dazu. Das Schöne schon beim ZRM ist letztendlich, es gibt ein Trainingsmanual, in dem ganz genau drin steht, wie dieser gesamte Prozess läuft. Und dieses Trainingsmaterial kann sich jeder kaufen. Und im Prinzip kann auch ein gut geschulter Coach dieses Trainingsmaterial nehmen und damit arbeiten. Er darf sich dann aber nicht, wie ich, ZRM-Trainerin nennen. Da ist dann die Grenze. Also es gibt bestimmte lizenzrechtliche Geschichten, aber und als ZRM-Trainerin, da muss man eben diese Ausbildung durchlaufen. Man kann aber ZRM auch so verwenden und das finde ich zum Beispiel ganz toll an dem Verfahren, dass Maja Storch und auch die Julia Weber, die das jetzt mit Maja Storch zusammen macht oder das Institut jetzt auch übernommen hat, dass die das einfach sehr offen und sehr freigebig mit ihren Materialien umgehen.
Ja, du hast die Website schon genannt, zrm.ch. Man findet da vieles. Die Manuale sind in den Buchhandlungen seiner Wahl erhältlich. Also da ist schon ganz viel, was die wirklich ja veröffentlichen. Und an der Uni Zürich war das die ETH Zürich möglicherweise. Also
Das
die
weiß ich gar nicht.
eine der, sagen wir einfach mal, die Züricher Uni, da sind ja wirklich viele Veröffentlichungen und das ist vollkommen akzeptiert als ja, als anerkanntes Selbstmanagementverfahren, wenn man sich da reintut, was auch Effekte hat. Wir sagen jetzt mal einfach Effekte bei den Menschen. Du hast eben, als ich dir ins Wort fiel vor ein paar Minuten, da hast du gesagt, die innere Haltung muss positiv sein, wenn ich etwas verändern möchte. Wie kommt man denn dieser Haltung näher? Gute Frage, schwere
Das ist eine
Frage.
schwere Frage. Also,
Worauf ich hinaus möchte, ist ein bisschen, man arbeitet zu so viel mit Bildern.
ja, genau,
Ja.
das dachte ich mir schon. Das ist so die Ausgangsbasis im ZDM-Prozess letztendlich. Und vielleicht muss man dazu auch so ein bisschen ausholen. Also wenn, ich hatte gesagt, wenn wir Entscheidungen mit dem Verstand treffen, wie zum Beispiel einen Neujahrsvorsatz, dann kann es uns halt leicht passieren, dass der nach ein paar Wochen wieder aus dem Blick gerät. Weil wir vielleicht vom Verstand her gesagt haben, ich muss jetzt mal endlich ins Fitnessstudio gehen, am liebsten zweimal die Woche. Und dann kommt wieder so viel dazwischen und irgendwie ist es auch nicht das, was mir jetzt wirklich viel Spaß macht. Und dann lässt man es halt wieder. Und dann denkt man, ach Mensch, ich bin einfach zu schwach, der innere Schweinehund, den kann ich nicht überwinden und hadert mit sich. Und da sagt das ZDM, nee, das ist es nicht, sondern es geht darum, dass man nur dann etwas langfristig verändern kann, wenn das innere Gefühl dazu auch stimmt oder die innere Haltung, das ist das, was du jetzt eben angesprochen hast. Ja, aber was ist denn meine innere Haltung zu etwas? Wie komme ich denn dahin? Und da bedient man sich beim ZRM der Bilder. Und es gibt zum einen gibt es eine käuflich erwerbbare Bilderkartei von 64 Bildern mit ganz viel verschiedenen Bildern, die einfach bei Menschen positive Assoziationen hervorrufen und wo wenig Bilder dabei sind, also wo man sagen kann, da könnten negative Assoziationen hochkommen. Und mit diesen Bildern arbeitet man nicht mit allen 64, aber man nimmt halt einfach einen Pool daraus. Oder man kann sich aber auch selbst solche Bilder erstellen. Das ist durchaus möglich. Es geht aber dann darum, ein Bild zu wählen, das einen vom Gefühl her sehr positiv anspricht. Und wenn ich das mit euch mache, also mit dir jetzt zum Beispiel in der Gruppe, dann sehe ich das oft. Du hast es wahrscheinlich auch gemerkt. Ich frage dann nach, und was ist das Gefühl? Und dann fangen oft die Augen an zu strahlen. Das ist leider in den Online-Tools manchmal nicht so gut zu erkennen, aber man merkt schon, ob da jetzt ein Grinsen dabei ist, ob das wirklich ein gutes Gefühl ausgelöst hat. Und mit diesem Bild kommt man dahin, was stecken denn für Gefühle dahinter? Und so kommt man an die innere Haltung. Das ist so der Weg.
Und das Positive daraus zu kitzeln, ist ja auch tatsächlich etwas, wo man sagt, was verbindet man Positives mit diesem Bild? Also gar nicht, was schreckt einen da ab oder was verbindest du, sondern du sagst ja ganz gezielt, was verbindest du Positives damit, ne? Oder?
Ja, wobei das noch, ich würde es zum Beispiel nicht formulieren, mit was verbindest du Positives damit, sondern ich mache auch vorher eine Entspannungsübung und ich sage, lasst die Bilder auf euch wirken und guckt, welches Bild zu euch will, welches Bild ein positives Gefühl auslöst. Weil wenn man sagt, was verbindest du, dann fängt man ja schon wieder an zu denken. Und das willst du ja nicht, sondern du willst ja, dass das Bild erstmal wirklich mit dem Gefühl ausgesucht wird. Und da taucht vielleicht die Frage auf, also wenn man das erste Mal in so einem Prozess macht, ist es oft so, dass man sagt, einfach mal gucken, welches Bild positiv ist, ohne vorher schon irgendwelche Veränderungswünsche im Kopf zu haben. Dann kommt oft so ein Haltungsthema, so ein lebenslanges Haltungsthema, sage ich jetzt mal, raus. Aber man kann auch sagen, ich möchte in Zukunft mehr Sport machen, mich mehr bewegen. Welches Bild kann mir denn als Ressource dienen? Was spricht mich denn positiv an in Bezug auf mehr Bewegung? Und
Und
dann wird's, ja.
wenn dann nur kommt, oh ja, aber oh, wissen Sie, Frau Krake, eigentlich ist es so anstrengend, ins Fitnessstudio zu gehen und oh, wann soll ich denn das noch machen? Und also man will ja irgendwie, man weiß auch, dass Krafttraining vielleicht ganz wertvoll ist und gleichzeitig hat man dann aber dieses ganze Negative, ich muss das noch nach der Arbeit machen. Also erstmal, ich muss. Ja, nach der Arbeit, ich habe sowieso keine Zeit, dann sind die da alle immer so sportlich, nur ich bin unsportlich. Das ist ja das Gefühl, was manchmal so mitschwingt. Und wie kommt man da in etwas, was einen trägt? Also wie
Indem man nicht
funktioniert?
das Fitnessstudio im Kopf hat, sondern sich überlegt, was ist denn eigentlich der Wunsch, der dahinter steckt?
Schön, dass du bei Essence fürs Ohr dabei bist. Wenn du Lust hast, noch mehr von uns zu entdecken, dann haben wir einiges für dich.
Bei Essence dreht sich alles um gutes Essen und Ernährung. Ganz egal, ob für jung oder alt. Auf unserer Website findest du Rezepte und kannst deinen Termin zur Messung der Körperzusammensetzung buchen. Außerdem findest du alles von Ernährungsberatung über Kurse bis hin zu unseren Angeboten für Unternehmen. Klick dich rein unter www.essence.hamburg und auf Instagram findest du uns unter essence.hamburg.
Wenn du selbst Ernährungsexpertin bist oder es noch werden möchtest, dann ist das Essenzwissenswerk genau richtig für dich. Dort findest du Fortbildungen und unser Netzwerk für Austausch und Inspiration. Auf www.essenz-wissenswerk.hamburg und bei Instagram auf essenz.wissenswerk.
Ganz egal, wo du gerade stehst. Wir sind gespannt, wo dich deine Neugier noch hinführt.
Also ist der Wunsch, dass man beweglicher sein möchte, ist der Wunsch, dass man irgendwie mehr wieder vielleicht Gewicht verlieren möchte oder was steckt für einen Wunsch dahinter? Und dass man einfach guckt, was kann mich denn darin unterstützen, dass ich diesen Wunsch leben kann? Und dann kommt man vielleicht nicht beim Fitnessstudio raus, dann kommt man vielleicht dabei raus, dass man doch viel lieber jeden Tag einfach mal spazieren geht. Und das ist aber auch dann schon eine Veränderung in die
Ja,
richtige Richtung.
in die richtige Richtung. Das ist eine Patientin von mir sagte mal, sie möchte so und so viel abnehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, das nehme ich zur Kenntnis. Ich persönlich arbeite nicht so gerne mit Kilo und mit Zahlen, weil dahinter steckt ja auch ein Gefühl, was man dann wieder kann oder machen kann oder so, wenn man eben diese Art oder diese Menge der Kilos abgenommen hat oder woran man sich zurückerinnert, als man mal so viel gewogen hat. Und dann sagte diese Patientin, dann kann ich mein Bein wieder, während ich sitze, neben mir platzieren. Also, dass der Fuß wieder so auf der Sitzfläche mit Platz findet. Und dann hatte sie ein Bild vor Augen, was ganz schön für sie besetzt war. Würde sowas etwas sein, was dazu reinpasst? Also, ich habe das ja nicht, das ZDM habe ich ja nicht verinnerlicht. Aber ist das so ein Gefühl, was dann für mehr Beweglichkeit bei ihr spricht?
Ja, also da könnte man dann zum Beispiel mit diesem Bild weiterarbeiten. Ich würde dann, glaube ich, nicht das Bild von dem Bein an sich nehmen, aber man könnte mit dem Bild weiterarbeiten. Was fällt dir denn dazu ein? Welche Bilder fallen dir dazu ein, dass dieses Bein wieder dahin kommt? Dann kann ja sein, ich möchte mich irgendwie, vielleicht fällt dir ein Tier ein, das diese Leichtigkeit hat. Also da muss man auch dann nicht unbedingt mit Bildern arbeiten. Da kann, also mit Fotos arbeiten, sondern man kann auch mit inneren Bildern arbeiten. Welches Tier könnte das sein oder welche Blume könnte das sein oder also was fällt dir, was könnte dich damit verbinden? Und dann arbeitet man darüber.
Kann das auch ein Bild von sich selber sein, das man früher hatte, also von sich als, ich sag jetzt mal, die Kleider noch passten oder die Hosen noch passten bei den Herren, oder ist man eher so in diesen, in der Metaebene, wo man
Ich
sagt,
würde in
das
der
verbindet.
Metaebene
Ja,
bleiben.
das ist bei mir auch so deutlich geworden in der Fortbildung, weil du hast ja mit diesen Bildern auch gearbeitet und das waren ja nie persönliche Bilder von uns jetzt, sondern das waren ja ganz andere Bilder,
Nee,
die.
weil dann hält man ja an was fest, was mal war und was man wahrscheinlich schwer wieder erreichen kann. Also, wenn ich an dem Bild von mir vor 20 Jahren festhalte, dann kann ich mir das wünschen, aber das ist ziemlich unrealistisch, dass ich da wieder hinkomme.
Ja, genau. Und will man da auch wirklich wieder hin, ist ja immer die Frage. Oder was steckt dahinter? Vielleicht das Thema Leichtigkeit oder.
Und darum geht es rauszuarbeiten. Also das ist genau der Punkt. Was steckt dahinter? Welche Gefühle stecken dahinter? Wie will ich mich fühlen? Mit welchen Gefühlen verbinde ich das?
Du hast das ja in den Fortbildungen angeboten, also in Gruppen. Wo könnte man das noch anwenden? Oder ist das immer eine Gruppentherapie oder eine Gruppenzusammensetzung, wo man das ZRM anbietet?
Nee, also ich finde schon, dass es in Gruppen am schönsten funktioniert, weil es vielleicht das nochmal so zum Hintergrund, es ja darum geht zu erforschen, was in diesen Bildern alles Positives für mich drinsteckt. Und dazu hilft eine Gruppe halt sehr, weil wir das ja dann so auch arbeiten, dass man in kleinen Gruppen alle Assoziationen zu diesem Bild, die positive Assoziationen zu dem Bild in so einen sogenannten imaginären Ideenkopf schmeißen und sich dann die Bildgeberin daraus raussucht, was für sie passt. Das ist natürlich in der Gruppe schöner, als wenn man jetzt eine Einzeltherapie macht, aber man kann das zum Beispiel in der Einzelberatung genauso einsetzen und dann würde man gemeinsam, also zum Beispiel, wenn du das in der Einzelberatung ansetzt, dann würdest du gemeinsam mit deiner Klientin oder deinem Klienten arbeiten und ihr würdet eure Ideen sammeln zu dem Bild und dann könnte daraus wieder derjenige die Ideen raussuchen, die für ihn passen. Und man kann auch noch mal bis zur nächsten Sitzung sagen, guck doch noch mal, ob du nicht vielleicht eine Freundin hast oder einen Freund, der Lust hat, einfach ein paar I positive Ideen zu dem Bild dir zu geben. Und dadurch, also das ist eigentlich wichtig, dass man nicht nur seine eigenen positiven Ideen zu dem Bild hat, sondern dass man die auch von anderen ansammelt, weil die Erfahrung ist, dass man dadurch manchmal noch neue Erkenntnisse gewinnt und gar nicht wusste, weil das ist ja im Unbewussten, mit dem Unbewussten gewählt, dass man das noch gar nicht vorher in Worte formulieren konnte, was man da drin gesehen hat.
Als ich das von dir gelernt habe und die Bilder immer wieder so kamen, hat mich auch an ein Buch erinnert, was ich vor Jahren schon mal verschlungen habe. Das war von dem Professor Dr. Gerald Hüther, Neurobiologe seines Zeichens und ein wahnsinnig eloquenter und wissender Mensch. Die Bücher, zahlreiche hat er ja geschrieben und eines von denen heißt Die Macht der inneren Bilder. Kennst du das
Ich
auch?
kenne es nicht, nee.
Nee,
Aber
aber die
ich,
Ma leuchtet ein, ne? Die Macht der inneren Bilder und der Gerald Hüther, da ging es halt darum, wie wichtig das ist, etwas schon zu visualisieren, was man denn antizipiert. Und dieses Gefühl, das hilft dabei ja sehr, sehr viel. Dass sie so positiv besetzt sind, also dass man mit dem Positiven arbeitet, was liegt denn, was ist denn da der Hintergrund?
Also der Hintergrund insgesamt ist, dass man versucht, etwas, was man mit dem Verstand verändern möchte, dass man da das Gefühl mit ins Boot holt. Deswegen versucht man über die Bilder an das Gefühl zu kommen. Und zwar an die positiven Gefühle. Weil wenn ich da drin sehe, was ich negativ finde, dann ist das ja nichts, was ich in meiner Zielformulierung haben möchte, weil das wird mich ja wieder davon abhalten, das Ziel umzusetzen. Also alles, was für mich negativ formuliert wird, kommt im Prinzip im Gehirn eher in so ein Vorsatz- oder Absichtsgedächtnis und da sind die positiven Emotionen dazu, sind dann nicht da und damit ist auch der Umsetzungswille einfach schwächer. Das funktioniert schon, aber das funktioniert einfach nicht so gut. Und im Zürcher Ressourcenmodell versuchen wir ein Ziel zu formulieren, das rein positiv besetzt ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass man einfach auf diese positiven Begriffe achtet und auch nachher immer wieder überprüft, ist es wirklich positiv? Ist da nichts negativ? Und das ist ganz wichtig, dass nichts Negatives drin ist. Also es muss deutlich positiv sein und das arbeiten wir ja auch raus mit so einer sogenannten Affektbilanz. Überprüfen wir ja, wie positiv sind die einzelnen Begriffe und zwar jedes Wort letztendlich, um dann ein Mottoziel zu formulieren, das eindeutig positiv besetzt ist.
Mir ist in Erinnerung geblieben, dass du dich sogar an dem Wort einer Teilnehmerin, ich bin widerstandsfähig, dran aufgehalten hast und hast gesagt, lass das nochmal auf dich wirken. Ist das wirklich positiv? Ja. Und ich dachte erst so, ja, widerstandsfähig ist doch super. Also, ne, resilient zu sein beispielsweise. Aber dieses widerstandsfähig, da ist ja das Wort Widerstand drinnen. Und Widerstand ist ja eher was Negatives. Ich muss gegenhalten. Das ist anstrengend vielleicht. Und was macht, also ist das, was mit Affekt zusammenhängt? Also ist das, was negativ ist, weil Widerstand auch in mir, vielleicht auch jede Zuhörerin und jeder Zuhörer kann jetzt mal überlegen, was widerstandsfähig in einem macht. Ist das positiv besetzt oder nicht? Aber was macht dieses Wort mit einem?
Das regelt den positiven Affekt zu dem Ziel herunter. Also das ist so, dieser Widerstand ist ja jetzt erstmal ein Wort, was negativ besetzt ist und nur durch das Anhängsel fähig kriege ich da nochmal, also der viel bessere Begriff dafür ist definitiv schon resilient, weil das Wort Widerstand nicht da drin ist, aber Widerstand halte ich dagegen. Und das haben wir im ZRM ja noch viel stärker bei Wörtern, die wie jetzt unbeschwert, wo die Schwere drin ist. Und eigentlich, das kann man ganz leicht mit leicht übersetzen. Also so Wörter, die schon in sich eigentlich was Negatives haben, aber durch einen Zusatz positiv besetzt werden. Und das sagt man im Prinzip, erzeugen all diese B Wörter ja Bilder in uns. Und unbeschwert erzeugt in uns aber im Inneren das Wort der Schwere. Weil wir eben nicht solche Wörter wie nicht und kein und un, die können wir nicht sehen. Und das ist das Wichtige, dass man solche Wörter, dass man da achtsam ist und guckt, dass man sowas nicht drin hat.
Und wenn man die eigene Sprache, also es gibt doch zum Beispiel auf die Frage, wie geht's dir, sagen ganz viele, vielleicht viele Deutsche, aber vielleicht auch insgesamt viele, nicht schlecht.
Ja, gut wäre das schon besser.
Es ist schon so, oder?
Ja.
Und manchmal sage ich dann aus Humor, nicht schlecht ist ja fast gut. Ja, also Wiederkehrt das in dir auch ganz häufig in deinem Leben, dass man Dinge verneint, um das Gute zu sagen. Also das ist ja nicht schlecht oder gar nicht schön oder gar nicht so schlimm gewesen.
Ja, ich glaube schon, das machen wir schon häufig, ja.
Ja, ne?
Ja, es ist so, und ich meine, das ist ja auch ein Teil von uns, dass wir eher erstmal das Negative sehen. Das hat ja auch was mit der Evolution zu tun. Das ist ja auch schlau, dass wir erkennen, was uns nicht gut tut. Und dadurch sind wir, das hat man, nennt man ja auch Negativity Bias. Also wir sind ja darauf gepolt, das Negative eher zu sehen. Und das ist das, wo man dann ein Stück weit von wegkommen muss, weil es tut uns nicht immer gut. Auch wenn es manchmal sehr nützlich ist, zu erkennen, was einem schadet.
Ja, dass man die Gefahr erkennt, meinst
Na
du
klar,
damit? Also, dass das der evolutionäre Hintergrund ist, dass man sagt, ah, es war nicht schlimm, im Sinne von, ja.
ja, weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber könnte.
Ja.
Also, ich
Na,
weiß
vielleicht,
nicht.
wenn man zum Zahnarzt gehen muss und überrascht ist, dass es gar nicht so schlimm war, weil man befürchtet hat, da große Schmerzen zu haben. Ja, die Zahnärzte, die ich kenne, die sagen immer, heute muss keiner mehr Schmerzen beim Zahnarzt haben. Man kann eigentlich alles wegspritzen mit irgendwelchen Betäubungsmitteln. Aber wir kommen jetzt mal wieder zurück zu dem wirklich Positiven. Also das heißt, wenn ich jetzt zu Jahresbeginn vorhabe, ich möchte häufiger Krafttraining machen. Ich sage es mal so, ich habe schon festgestellt für mich, ich möchte nicht ins Fitnessstudio gehen beispielsweise aus den unterschiedlichsten Erfahrungen und Gründen, dann ist es so, dass in so einem Prozess tatsächlich herausgekitzelt wird, warum will man denn überhaupt ins Fitnessstudio, Kraftstudio gehen? Warum möchte man denn seine Muskeln trainieren? Jetzt würde ich ja aus gesundheitlicher, rationaler Sicht sagen, Ist doch klar, dann schützt, also die Muskeln gehen von alleine weg, je älter wir werden. Das ist ja die ganze gesundheitsmedizinische, therapeutische Behandlung sozusagen und Gesprächsführung, dass man immer an das Wissen und an die Rationalität appelliert, damit etwas in Zukunft nicht passiert. Muskelverlust, schwächeres Immunsystem dadurch, höhere Gefahr der Brüche, der Stürze und so weiter. Das ist ja das, wie wir klassischerweise appellieren an den Menschen in der Behandlung. Ich würde sagen, das machen viele Ernährungsfachkräfte, viele Therapeutinnen, das machen wahrscheinlich auch MedizinerInnen, das machen vielleicht die PhysiotherapeutInnen und so weiter. Und jetzt kommt das ZRM und macht das ganz anders. Und sagt ja nicht, ich appelliere an die Ratio, sondern an das Gefühl.
Ja, ich versuche das Gefühl, also ich glaube, man muss es anders aufziehen. Man muss schon sagen, der Verstand sagt schon, das wäre jetzt sinnvoll, aber wenn das Gefühl nicht mitgeht, dann funktioniert es nicht. Also muss ich einen Weg finden, das Gefühl mitzunehmen und ein positives Gefühl dazu zu entwickeln. Und das ist eigentlich der Weg. Und vielleicht müssen wir dann noch mal so ein bisschen gucken, weil ich, wie das der Prozess überhaupt läuft.
Gerne.
Weil wir hatten ja schon gesagt, man arbeitet mit Bildern, aber das ist so der Ausgangspunkt vom Zürcher Ressourcenmodell. Und der Ablauf in so einem ZRM-Training basiert darauf, dass man einen Prozess durchläuft letztendlich. Und dieser Prozess, den Maja Storch und Frank Krause da entwickelt haben, der basiert auf der Motivationspsychologie und zwar auf dem sogenannten Rubicon-Modell. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, kann man aber, glaube ich, ganz gut erklären. Und zwar hat die Motivationspsychologie herausgefunden, dass man nur dann ein Ziel wirklich gut verfolgen kann, wenn man von dem Wunsch, ich möchte gerne etwas anders machen, zu einem klaren, ich will etwas anders machen. Deswegen heißt es auch das Rubicon-Modell, weil dieser Schritt von dem ich möchte zu dem ich will, das ist der sogenannte Schritt über den Rubicon. Und vielleicht erkläre ich den Begriff kurz, der kommt aus der Antike und der bedeutet letztendlich, also die Geschichte aus der Antike erzählt, dass Cäsar an diesem Fluss stand und vor der Entscheidung stand, wenn er den Fluss überschreitet, war das klar, das ist eine Kriegserklärung an den römischen Senat. Der römische Senat hatte verboten, den Feldherrn über diesen Fluss zu gehen. Und Cäsar hat überlegt, er möchte aber gerne darüber gehen, weil er möchte gerne den Senat stürzen. Und hat immer so hin und her überlegt, wenn ich da drüber gehe, dann werde ich. Erkläre ich den Krieg, dann könnte ich getötet werden oder ich werde Kaiser von Rom. Und dieser abwägende Prozess zu dem klaren, ich will, ich und dieser Schritt über den Rubikon, das wird letztendlich der Rubikon-Prozess genannt. Das heißt, Cäsar hat dann gesagt, alea iacta est, wie Asterix und Obelix uns glaubhaft erklärt haben. Und
Also
dieser
die
Schritt,
Würfel sind
die
gefallen, ne?
Würfel sind gefallen, genau, danke Heike. Die Würfel sind gefallen, Cäsar hat sich entschieden, über den Fluss zu gehen und es gab kein Zurück mehr. Und wenn man diesen Schritt geschafft hat, dass man eine Haltung hat, die ein klares Ich will hat, dann schützt man die auch vor den Störungsfaktoren. Und das ist das Wichtige, dahin zu kommen, dass ich nicht mehr bei dem Ach, ich möchte und ich hätte doch gerne und es wäre doch schön, dass man ganz klar sagt, ich will. Und das ist eigentlich so der entscheidendste Moment im Zürcher Ressourcenmodell. Und was Maja Storch und Frank Krause aber gemacht haben gegenüber dem Rubicon-Modell von Heckhausen und Gollwitzer, also das ist die Ausgangsbasis gewesen, dass sie gesagt haben, wir müssen auch an die Gefühle drankommen. Und deswegen haben sie diesen Wunsch noch dass die Bilder und die Erforschung der Gefühle vorgeschaltet. Das heißt, wir fangen eigentlich an mit der Erforschung der Gefühle, dann formulieren wir einen klaren Wunsch aus diesen Gefühlen, die da in dem Bild alle drinstecken. Da überlegt man dann, was steckt denn da drin, was möchte ich denn gerne? Und manchmal landet man auch bei was ganz anderem, als man gedacht hat. Das kann durchaus passieren. Und dann kommt die Formulierung, und zwar eine sehr bildhafte, schöne Formulierung von einem sogenannten Mottoziel. Deswegen heißt es auch Mottoziel, weil es so bildhaft formuliert wird.
Sagst, kannst du ein Beispiel nennen für so ein Mottoziel, für so ein bildhaftes Ziel, was wir vielleicht anders formulieren als ich werde ab sofort 2 Portionen Gemüse am Tag essen?
Ja, okay, lass mich mal kurz überlegen. Wenn du jetzt so auf das Gemüse abzielst, oder das geht ja dann um die Ernährungsveränderung, ne? Nehmen wir mal an, jemand hat als Bild dann einen Adler gewählt. Und dann sagt er möglicherweise als Ziel, ich gönne mir die Leichtigkeit eines Adlers. Das könnte ein Mottoziel sein.
Man
Also
geht
da kommt nicht
vollkommen
das
weg
Gemüse
vom
drin vor.
Gemüse.
Genau, ja.
Und dann ist im Kopf, um diese Leichtigkeit des Adlers zu haben, das Bild ist der Adler, die Leichtigkeit verbinde ich mit dem Adler, ist in meinem Kopf, okay, wenn ich so leicht wie der Adler sein möchte, dann tue ich das eine oder andere dafür, zum Beispiel mehr Gemüse essen.
Genau,
Okay.
und das funktioniert natürlich. Also es wäre jetzt auch nicht richtig, wenn ich sagen würde, man macht jetzt so einen Kurs bei mir und danach und hat dieses Ziel, ich gönne mir die Leichtigkeit eines Adlers und danach ist das Leben anders und man isst nichts mehr, was nicht in dieses Adlerbild passt. Das so funktioniert es nicht, sondern es bedeutet schon auch Arbeit. Und da haben wir dann im ZRM noch mal eine weitere Phase, wo man dann versucht, dieses neue Ziel, was man gefasst hat, mit verschiedenen Erinnerungen im Alltag zu verankern. Das heißt, man macht, und davon braucht es viele, man macht sich sogenannte Erinnerungshilfen, die später auch auf einer unbewussten Ebene wirken. Das kann dann zum Beispiel eine Adlerfeder sein, das kann ein Ohrring sein, der eine Adlerfeder hat, das kann, wenn man den blauen Himmel, vor dem der Adler steht, vor Augen hat, kann das auch die blaue Kaffeetasse sein. Also ganz viele verschiedene Erinnerungshilfen, auch das Foto vom Adler natürlich, als Bildschirmfoto vielleicht. Oder man überlegt sich Situationen, wo es schwierig ist, so zu handeln. Also zum Beispiel jetzt Weihnachten. Und dann macht man sogenannte Wenn-Dann-Pläne, also wo man sich die Situation überlegt, die auftreten könnte, wo es schwierig werden könnte, und macht einen Plan, was tue ich denn dann, wenn ich Weihnachten die und die Situation habe, zum Beispiel. Und so versucht man und man kann dann auch noch gucken, wen gibt es in meinem Freundeskreis oder in der Familie, der mich an mein Ziel erinnern kann. Also man versucht dann so ein Pool, und das ist diese Ressourcenorientierung, so ein Pool von Ressourcen zu schaffen, die einen im Alltag immer wieder an dieses Ziel erinnern, damit man es nicht aus dem Blick verliert.
Und diese Ressourcen sind dann einerseits aus sich selber heraus, also dass die Erinnerungshilfen, die man dann hat, die einen an das Mottoziel erinnern, die einen an das Gefühl dahinter erinnern. Also wenn man den Prozess jetzt rückwärts geht, das können auch andere Menschen sein, die um einen herum sind, hast du gerade gesagt, also Freunde oder die liebsten Menschen, die sagen, ich bin für dich irgendwie die Unterstützung bei der Leichtigkeit, die du haben möchtest. Braucht es die anderen Menschen oder kann es die anderen Menschen
Kann, alles kann.
sein?
Also das ist schon was man für sich selbst rausfinden kann. Was ich sehr schön finde, ich hatte gesagt, es gibt so einen Grundkurs, der umfassend ist, bevor man dann das Training auch macht. Und wenn man solch einen Grundkurs durchläuft, macht man ein bisschen mehr, als ihr jetzt in dem eintägigen Seminar bei mir gemacht habt. Und da lernt man die verschiedenen Möglichkeiten kennen und guckt dann nachher aber, was für einen persönlich passt. Und bei den, zum Beispiel, was mit den sozialen Ressourcen sagen wir dazu, also den Menschen, die einen unterstützen, das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann zum Beispiel sein, dass man einfach nur das Bild von, weiß ich nicht, einer Person vor Augen hat, von der man das Gefühl hat, so wie die sich ernährt, würde ich mich vielleicht auch gerne ernähren. Und wenn die dann da ist, dann gucke ich die an und denke, ha, fällt mir wieder ein. Ich brauche mit der gar nicht darüber zu sprechen. Das ist eine stille Ressource. Die weiß gar nicht, was ich da auf sie projiziert habe, aber sie hilft mir vielleicht dabei. Oder aber ich habe eine Freundin, mit der ich ganz eng verbunden bin, wo ich sage, hier, ich möchte gerne und kannst du mich einfach mal, wenn du merkst, das läuft mir aus dem Ruder, einfach nur anstupsen oder mir ein Zeichen geben. Das braucht dann viel Vertrauen, aber das kann man nicht mit jedem machen. Also das kann man dann gucken, was für einen passt.
Ich erinnere tatsächlich diese Unterstützung durch ein Vorbild, ja, die Person, die man imitiert, wo man sagt, also ob die das jetzt weiß oder nicht, diese andere Person, weil es einem hilft beim Denken und beim Fühlen, dass man manche Menschen halt einfach kopiert, in Anführungsstrichen, sofern man das kann, um so zu sein wie diese Person. Und ich habe dieses Tool, sage ich mal, dieses Werkzeug kennengelernt in der Klinik für Psychosomatik, wo ich mal zeitweise gearbeitet habe. Da wurde das auch genutzt bei den Personen, die an Essstörungen litten, dass die gar keine Idee hatten, wie und auch einen sehr schweren Zugang tatsächlich zu ihren Gefühlen, die gar keine Idee hatten, wie sie da rankommen können. Und da wurde tatsächlich auch empfohlen, habt ihr jemanden, den ihr imitieren könntet oder den ihr toll findet um euch herum, der euch Kraft gibt beispielsweise. Also auch dort, der positiv besetzt ist, nicht der, der die eigene Störung vertieft und verstärkt, sondern tatsächlich die Person, die, wo man sagt, wenn ich so bin wie die, dann habe ich diese Schwierigkeit der Essstörung nicht mehr bei mir.
Ja,
So.
ist auch genau, also ich denke, da ist auch das ZTM hat ja nicht die Methoden neu erfunden, sondern die haben halt auch geguckt, was wirkt. Und das ist zum Beispiel eine Methode, die ist ähnlich und die wirkt einfach für bestimmte Menschen auch gut. Ja.
Ist das auch etwas Typisches? Du hast vorhin gesagt, es ist Arbeit tatsächlich. Also das einmal zu hören und zu empfinden ist ja das eine. Man braucht die Erinnerungshilfen im Alltag, weil man immer wieder in Rückfälle natürlich oder weil man immer wieder zurückfällt. Und ich sage jetzt so, das ist doch natürlich. In meiner Berufserfahrung und auch in meiner privaten Erfahrung, wenn ich mir Ziele setze, ist es so das Natürlichste auf der Welt, dass man Rückfälle hat. Würdest du das auch so beschreiben?
Ja, ich denke, das ist, und das haben wir ja wenn du dich erinnerst, haben wir das im Modell auch beschrieben, als wir uns die verschiedenen Situationen angeguckt haben. Also es gibt die sogenannten A-Situationen, da ist es leicht, mit der neuen Haltung zu arbeiten. Unser großer Fehler ist, dass wir solche Situationen gar nicht wahrnehmen, weil das ist ja Pille-Palle. Das war ja nichts, das war ja einfach. Also wir haben ja immer gelernt, wenn man sich für was loben will, dann muss das ja schon ordentlich schwer gewesen sein. Und da versuche ich ja schon gleich zu ermutigen, nein, klopft euch für alles auf die Schulter, wo es euch gelingt, weil das löst im Gehirn, in dem Gedächtnis, wo die positiven Erfahrungen gespeichert sind, löst es Dopaminausschüttung aus und das verstärkt euer neues kleines Netzwerk im Gehirn, an dem das neue Ziel gespeichert ist. Das ist ganz wichtig. Das sind diese leichten Situationen. Und dann gibt es die ein bisschen schwierigen Situationen, die kenne ich schon. Also wie zum Beispiel jetzt, wenn ich weiß, dass Weihnachten kommt und es mir schwierig fällt, so zu essen, wie ich essen möchte, dann kann ich da einen Wenn-Dann-Plan machen. Und dann gibt es Situationen, wo ich immer wieder reintappe und wo es mich kalt erwischt. Und das ist ganz normal. Und das Fatale ist, dass wir auf solche Situationen schnell reagieren mit, hat ja doch nicht gewirkt, funktioniert ja nicht. Oder uns auch selbst niedermachen. Und das ist, da genau fängt, da ist der Knackpunkt. Nein, das ist ganz normal. Fehler gehören zum Leben dazu. Und da kann man sich nur Glück wünschen, dass man es erkannt hat und dass man gesagt hat, okay, kann ich ja daraus lernen. Gucke ich mal, was da los war. Warum ist denn das passiert? Das ist so die Anregung, die man geben kann. Und es ist
Ist
nicht
das
schlimm, das wird immer wieder was schiefgehen. Das gehört zum Leben dazu. Das ist ganz normal.
Und ist das was, was wir als Erwachsene irgendwie verlernt haben und als Kind das Natürliche ist, dass wir, weil wir immer im Lernprozess sind als Kind, irgendwann aufhören zu Kind zu sein und zu sagen, jetzt ist es mir aber peinlich, unangenehm, blöd, zu doof, zu schwierig, etwas Neues zu lernen?
Ja, ich
Kann
weiß
es?
nicht, ob man es so einfach ausdrücken kann, weil ich glaube, die meisten Menschen würden von sich schon sagen, sie lernen gerne noch mal was Neues, aber man lernt ungern aus Fehlern. Also Fehler machen ist für uns sehr negativ besetzt. Und ein Kind, das hinfällt, das steht wieder auf und läuft weiter. Und wir fallen hin und ärgern uns darüber, dass wir hingefallen sind.
Ich bin auch letztes Jahr beim Joggen hingefallen. Habe die Füße nicht hochgenommen. Und du glaubst, also ich fühle mich jetzt gerade sehr ertappt. Ich bin ganz schnell aufgesprungen und dachte, Hauptsache, es hat keiner gesehen. Nein, das tut nicht weh. Und die Jacke war zerrissen, weil ich habe so eine richtige Bruchlandung gemacht und dachte nur so, das ist schon peinlich, aber es ist schon, eigentlich muss einem das nicht peinlich sein, oder?
Nein, nein,
Nee, das
nein.
war unaufmerksam und vielleicht einfach
Ja,
war der
und
Boden auch
es
einfach.
ist nett, es erinnert uns daran, hups, du musst ja achtsam sein. Und außerdem hebt man beim Laufen manchmal die Füße nicht so hoch und dann kommt eine Wurzel und dann haut es einen halt hin. Das kenne ich auch. Aber
Hoppala, genau.
Jo.
Also da geht es. Dieser Rubikon-Prozess, den hast du ja gerade sehr schön beschrieben. Und das Tolle ist ja auch, dass man den voll durchlaufen kann, wie du gesagt hast. Man kann aber auch sagen, als Empfänger sozusagen, der den mit durchläuft, das reicht mir jetzt eigentlich, oder? Also man muss auch sagen, erst wenn man jetzt sagt, ich möchte die Verhaltensänderung mitmachen, das ZRM, ich suche mir eine Trainerin dafür, die mich begleitet auf einem Prozess beispielsweise, dass man dann sagt, okay, mir reicht das erstmal an Informationen, die ich für mich verarbeiten muss und ich mache irgendwann weiter, dass man gar nicht immer einen vollen Prozess durchlaufen muss. Ist das richtig von mir verstanden?
Also ich glaube, man kann, also sagen wir mal so, ich finde, Es ist hilfreich, wenn man um diese verschiedenen, also diese Phase, wo, die ich jetzt eben ja beschrieben habe, wo es um diese Erinnerungshilfen geht und die sozialen Ressourcen. Das ist so die dritte Phase in diesem ganzen Modell, nämlich die Phase nennt sich dann, hört sich ein bisschen kompliziert an, präaktionale Vorbereitung. Und dies kommt auch, die kommt auch aus dem Motivationsmodell von den Psychologen Gollwitzer und Heckhausen, die eben sagen, ein neues Ziel gerät im Alltag gleich aus dem Kopf. Und das glaube ich schon, dass es in jedem Fall sinnvoll ist, dass man da zumindest ein we bisschen Werkzeuge hat. Also euch habe ich ja die Erinnerungshilfen und den Wenn-Dann-Plan mitgegeben. Und das halte ich wirklich für was ganz Essentielles. Weil diese Wenn-Dann-Pläne für die schwierigen Situationen, das sollte man zumindest gehört haben. Ob man die gleich anwenden kann, ist die zweite Sache. Aber man sollte zumindest wissen, das ist eigentlich das Werkzeug, um mich vor dem Scheitern zu schützen. Es gibt, und dann ist ja letztendlich nach der präaktionalen Vorbereitung kommt dann die Phase, ich tu's, und das ist dann so der Alltag, wo man dann auch merkt, manchmal funktioniert's und manchmal funktioniert's nicht, und da eben nicht locker lassen. Aber es gibt halt in dieser Phase der Umsetzung gibt's halt verschiedene Sachen, und ich glaube, da kann jeder so das Passende auch finden. Also man kann ja auch das Mottoziel mit einer schönen körperlichen Bewegung verbinden, dass man sagt, man reckt die Arme in die Luft oder führt sie zum Herzen hin oder was einem dazu gerade einfällt zu seinem Ziel. Und spricht es sich laut auf. Und das hilft schon enorm. Das verankert es einfach anders.
Diese körperliche Bewegung auch noch,
Genau,
also
genau. Also für Menschen, die körperlich orientiert sind, ist das eine enorme Hilfe. Also die das gut können. Und ich denke, sowas zu wissen, ist schon hilfreich, weil es ist einfach besser verankert. Und
Ja.
für die, die Fast Food wollen, gibt es ein Online-Tool auf der Seite vom ZDM. Also das kann man schon, wenn man diesen Podcast jetzt gehört hat, kann man sich das schon mal angucken, das Online-Tool. Auf der Homepage vom ZRM, da kann man bis zu einem neuen Lebensgefühl oder einer neuen Haltung den Prozess durchlaufen. Also das ist eine,
Ja.
durchaus eine gute Empfehlung, finde ich.
Ja, also es ist sowieso erstaunlich, finde ich, wie viel das ZRM so preisgibt. Also das muss man wirklich sagen. Die Entwickler, die Maja Storch und der Herr Krause, sind wahnsinnig offen mit Informationen. Ansonsten kann man ja auch sagen, dass es Trainer in ganz Deutschland gibt und aus Österreich und der Schweiz zuhören, dort natürlich auch. Ja, also das heißt, da gibt es ganz viele und entweder macht man das in Gruppen oder aber auch in der Einzelbetreuung, Prozessbegleitung durch eine einzelne Person. Das ist also ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe noch eine Frage an dich. Hast du Menschen vor Augen aus deiner Erfahrung, die am meisten vom ZRM profitieren und Menschen, die, wo man das ZRM eher nicht anwenden sollte? Also kommen wir erstmal zu denen, die am meisten davon profitieren.
Also grundsätzlich glaube ich, dass es für sehr, sehr viele Menschen geeignet ist. Wichtig ist eigentlich immer der Zugang zu den Gefühlen. Also das ist eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt. Wenn ich keinen Zugang zu meinen Gefühlen habe, und da kommen wir schon zu denen, wo es weniger geeignet ist, dann wird es schwieriger. Dann muss ich vorbereitende Maßnahmen ergreifen, dass überhaupt wieder ein Zugang zu den Gefühlen da ist. Und was ich aber auch spannend fand, also wenn man jetzt dieses Trainingsmanual sich anguckt, dann ist das schon von den Arbeitsaufträgen, du hast es vielleicht auch so wahrgenommen, muss man schon ziemlich viel Kopfarbeit machen, immer wieder aufschreiben und Wörter lesen. Also von daher kann man sagen, wie ist es denn eigentlich bei Menschen, die jetzt zum Beispiel in der Schriftsprache nicht so fit sind? Ist das für die dann überhaupt nicht überfordernd vielleicht? Und da haben wir zum Beispiel ein Modellprojekt gemacht, als ich noch am Volkshochschulverband gearbeitet habe, wo wir mal geguckt haben, wie kann man das denn eigentlich abwandeln, um auch Menschen zu erreichen, die bildungsferner sind, also die mit diesem Skript an sich nicht so viel anfangen können, weil sie einfach dieses Sprachverständnis nicht so haben. Und das hat funktioniert. Also wir haben dann einfach andere Methoden verwendet. Man kann ja dann auch mit Sprachnachrichten sprechen und also da. Also gibt es viele Möglichkeiten mit Bildern, noch mehr mit Bildern arbeiten. Da haben wir eine kleine Veröffentlichung auch zugemacht, wo das einfach verfasst ist, wie man sowas auch mit anderen Gruppen machen kann. Von daher würde ich sagen, es ist für viele Gruppen geeignet, aber zum Beispiel gerade bei Menschen mit Essstörungen, die oft einen sehr schlechten Zugang zu ihren Gefühlen haben, muss man sehr viel erstmal an der Gefühlswahrnehmung arbeiten. Und das geht auch für andere. Es gibt da, mir fällt der Begriff gerade nicht an. Es gibt einen bestimmten Begriff auch für Menschen, die keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Und da muss man einfach nochmal anders mitarbeiten. Das hat aber interessanterweise Julia Weber auch in dem Trainingsmanual, was es zu den Bildern dazu gibt, beschrieben, wie man mit so Menschen arbeiten kann.
Ja. Und das ist vielleicht auch für die Fortgeschrittenen, die sich im ZRM noch besser und noch versierter auskennen und das, genau.
Also vielleicht an der Stelle, auch wenn du sagst, Fortgeschrittenen, das ZRM ist ja eine Open-Source-Methode, aber ich finde es sehr wichtig, dass wer das anwendet, Erfahrung haben muss im Umgang mit Gruppen, und Erfahrung im Anleiten und Moderieren von Prozessen. Also ich finde nicht, dass jeder gleich mit ZRM arbeiten sollte, sondern dass sich das schon mehr an Erwachsenenbilderinnen oder Coaches oder Psychologinnen wendet, die einfach eine Erfahrung, Sozialpädagogen, die eine Erfahrung in dem Bereich haben.
Ja, man merkt das sicherlich auch schnell in dem Erfolg mit den eigenen KlientInnen oder PatientInnen sogar, ob man den richtigen Nerv getroffen hat oder nicht. Also jeder Mensch ist ja auch auf anderen Ebenen erreichbar. Du hast gerade eben von deinen Veröffentlichungen in der Zeit der VHS gesprochen. Jetzt hast du auch noch mal einen Artikel veröffentlicht im UGB-Forum. Das heißt, für alle die Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch dieses beim UGB Mitglied sind, kriegen ja sowieso das Forum zugesendet. Es ist aber tatsächlich ein ganz toller Artikel, der das alles nochmal sehr schön zusammenfasst. Und eine Überschrift möchte ich ganz zum Schluss nochmal, bevor wir uns Richtung Ende nähern, tatsächlich nochmal eine Zwischenüberschrift, die du gewählt hattest in dem Artikel, ist, warum Selbstregulation gesünder ist. Und die Selbstregulation oder das Selbstmanagement, hast du ja das genannt, wenn du sagst, das ist gesünder, was meinst du damit?
Damit meine ich, dass, also es gibt ja den Unterschied zwischen Selbstregulation und Selbstkontrolle. Und wenn wir jetzt nochmal bei den Neujahrsvorsätzen bleiben, dann sind es oft welche, die wir mit dem Verstand fassen und die auf der Selbstkontrolle basieren. Und wenn ich aber Selbstkontrolle ausübe, dann ist es meistens so, dass ich halt im Laufe der Zeit immer mehr, wenn ich in Stress komme oder wenn ich ärgerlich bin, wenn ich wütend bin, wenn ich mich langeweile, dass es mir dann immer schwerfällt, diesen Vorsatz umzusetzen. Und Menschen, die sehr selbstkontrolliert sind, und da kommt das, wo es dann auch gefährlich wird, her, die, also es gibt ja durchaus Menschen, die mit einer starken Selbstkontrolle auch viele Ziele erreichen, aber die dauernd unter Strom stehen von dieser Selbstkontrolle. Und eine starke Selbstkontrolle macht halt Stress im Körper und dadurch wird der Cortisolspiegel wiederum erhöht, was uns wiederum gesundheitsschädlich für uns ist. Und was, wenn wir das dauerhaft erleben, auch letztendlich in eine Depression, in einen Burnout oder in eine Essstörung landen kann. Und gerade Selbstkontrolle und Essstörungen hängen auch nah beieinander. Also deswegen ist die Selbstkontrolle, die brauchen wir. Wir können nicht ohne Selbstkontrolle leben. Du hast den Zahnarzt erwähnt. Also da geht, glaube ich, keiner gerne hin. Das kann ich nicht aus Selbstregulation machen. Da weiß ich einfach, mein Zahn tut weh, aber ich kann mir vom Verstand sagen, wenn ich beim Zahnarzt war, ist es nachher besser. Und das kann ich machen oder eine Prüfung kann ich auch durchziehen. Das ist nicht das Thema. Aber wenn ich immer selbstkontrolliert lebe, dann ist das gesundheitsschädigend. Und Selbstregulation heißt, dass ich mein Bauchgefühl mit ins Boot hole. Also, dass ich die Dinge, die ich tue, auch gerne tue, dass ich sie mag. Und das kann man sich vielleicht auch so vorstellen. Der Verstand entscheidet immer richtig und falsch. Und das Gefühl entscheidet, mag ich und mag ich nicht. Und gut ist es, wenn wir Wege finden, dass wir die Sachen, die wir richtig finden, auch mögen.
Ja,
Das ist
das glaube
eigentlich
ich,
diese
ja, das,
Selbstregulation.
ja, genau, das kann man sehr, sehr schön auch in sich sagen. Ist das jetzt nur etwas, was ich bewerte, richtig, falsch, oder was ich fühle, mag ich oder mag ich nicht?
Genau,
Ja.
ja.
Ach,
Also.
Eva, jetzt könnte ich so viel länger mit dir schnacken noch, weil das einfach so spannend ist. Und ich habe dir noch nicht berichtet, aber ich habe mich jetzt schon zum Grundkurs angemeldet.
Ja,
Und
super, Glückwunsch.
ich bin so neugierig, weil ich glaube, da so viele Tools noch herauszufinden, die ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon anwende und kennengelernt habe, aber diesen ganzen Prozess, wie es das ZRM eben beschreibt, das ist schon toll. Und das ist tatsächlich mein Weihnachtsgeschenk gewesen,
Sehr schön.
das ich mir selber gemacht habe, zum selber lernen. Wir kommen zum Ende und wenn ich ein Fazit ziehen kann, darf, soll zu diesem Gespräch, ist es tatsächlich, dass ich es eingangs ganz schön finde, dass du etwas gefunden hast, wo du sagst, da gehst du so richtig drin auf. Ich glaube, wenn wir das für uns finden, dann haben wir auch etwas, was wir mit Leidenschaft und gerne tun. Und das ist ja auch das letztlich, was das ZLM will, nämlich das herauskitzeln, was wir gerne tun. Du hast es auch im ZLM selber gefunden. Das ist so ein sich in sich schließender Kreis. Wenn ich das aber richtig so zusammenfasse, ist es ganz wichtig, es ist keine Psychotherapie, es ist ein Tool, was das Selbstmanagement und die Selbstregulation hervorruft, indem du als Trainerin die Menschen begleitest, als Prozessbegleiterin, und diesen Prozess, der geht halt über mehrere Stufen. Wir fangen an, die Gefühle näher zu beleuchten. Was ist eigentlich ein positives Gefühl? Was steckt eigentlich hinter einem Wunsch dahinter? Um dieses Gefühl dann zu bebildern und zu beschreiben, um es dann in einem Mottoziel auch zu beschreiben nochmal, also bedeutsam zu machen, im Sinne von Wörter dafür zu finden. Und dann, wenn wir dann dieses Mottoziel haben, damit es im Alltag auch haften bleibt, dass wir tatsächlich uns Erinnerungshilfen nehmen und diese Erinnerungshilfen an der einen oder anderen Stelle eben in unserem Alltag platzieren, wo wir es bisher noch nicht platziert haben. Also es muss einen neuen, sozusagen neuen Reiz in uns auslösen, dass wir sagen, ach, da ist ja diese Feder, das mich an den Adler erinnert, und das wiederum, ich wollte ja mich so leicht fühlen für einen Adler, und dafür mache ich dieses oder jenes, um dann mit diesen Erinnerungshilfen tatsächlich mich im Alltag zu erinnern, aber auch in die Umsetzung zu gehen. Und wenn wir dann mal aus dem Ganzen rausschlittern, aus welchen Gründen auch immer, es gibt genügend Gründe, warum wir von Plänen abkommen, dass wir dann diese Wenn-Dann-Pläne auch haben, mit denen wir uns helfen können im Alltag. Ist es das, was ich jetzt richtig zusammengefasst habe, und was würdest du ergänzen wollen? Was habe ich übersehen?
Ich finde, du hast es sehr gut zusammengefasst. Und das, was ich wirklich das Schöne am ZDM finde, ist, dass es einfach Spaß macht. Also, das ist einfach wirklich sowohl mir als auch, ich glaube, euch hat es Spaß gemacht. Also dieses Miteinander und auch dieses in der Gruppe was zu erarbeiten, und das trägt einfach und da passiert was. Und das finde ich halt das wirklich Schöne auch am Zürcher Haushausmodell,
Ja,
dass man das mit
richtig.
Freude machen kann und dass es nicht, oh, ich muss schon wieder was machen ist. Ja.
Ja, und alle für alle KollegInnen, die jetzt gerade zuhören, ich kann es euch allen einfach nur ans Herz legen, das zu lernen. Es macht wirklich viel Sinn. Wir werden die Eva nochmal im Wissensnetzwerk zu Gast haben für alle KollegInnen. Das ist ein Fachkreis. Da werden wir auch nochmal einen Input von dir bekommen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist am 26. März 2026 natürlich, und wir werden da noch mal viel Neues hören. Wir können aber auch an der einen oder anderen Stelle einfach sagen, wir werden sicherlich von Essenz für alle, die nicht jetzt Fachkollegin sind, an der einen oder anderen Stelle noch mal über dieses ZLM informieren. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass du hier bist, und habe zum Abschluss dieses Gespräches auch immer noch mal zwei Fragen. Das eine ist, wenn du eine Fake News rund um das Züricher Ressourcenmodell oder auch das Selbstmanagement aus der Welt schaffen könntest, welche Fake News wäre das?
Also Fake News an sich zum ZDM weiß ich gar nicht so genau, aber was ich ganz fatal finde, ist bei Selbstmanagement-Trainings diese Versprechungen, dass es eine schnelle Selbstoptimierungsmethode gibt. Also da kursiert, glaube ich, auch in den sozialen Medien einfach viel, und Menschen wird was versprochen, was so überhaupt nicht haltbar ist und auch keinen wissenschaftlichen Nachweis hat. Und ZDM ist keine Zauberlösung. Also das wäre definitiv eine Fake News, wenn jemand sagt, hier macht ZDM und dann wird das Leben sofort ganz anders. Nein, es braucht ein Training, es braucht auch Arbeit, aber die Arbeit macht Freude. Man muss dranbleiben und dann verändert sich auch was. Und das, glaube ich, ist so die entscheidende Botschaft, die ich an der Stelle also so zu diesem Thema Fake News rausgeben würde. Und das freut mich halt sehr, dass ZDM einfach auch so wissenschaftlich erforscht ist und dass ich da auch als Ernährungswissenschaftlerin guten Gewissens sagen kann, ja, da stehe ich dahinter.
Also keine schnelle Lösung ist das.
Ja.
Und das Du sagtest gerade, gerade in den sozialen Medien, und da müssen wir sehr aufpassen, gerade was uns da alles entgegenfliegt mit den schnellen Lösungen und schnellen Mittelchen und schnell hier und schnell da. Das ist Zeitgeist, etwas schnell und ohne Aufwand zu kriegen. Aber am Ende gilt es so leider nicht. Also, und was du aber gerade so schön gesagt hast, ist, es bringt sogar Spaß, sich auf den Prozess zu machen. Und ich glaube, das ist das, was das ZM sehr bedeutsam und anders macht, was nicht so eine Schwere hat. So, wo
Genau.
man manchmal so sagt, boah, also jeder, der mal vielleicht durch psychotherapeutische Aspekte gegangen ist, weiß, das ist immer Arbeit. Aber wenn diese Arbeit gut ist oder wenn man selber merkt, man kommt selber dem eigenen Erfolg und dem eigenen Ziel näher, das ist schon wirklich toll. Wenn ich dir jetzt drei Wünsche freigeben könnte rund um Selbstmanagement, Selbstmanagement-Tool oder gar das ZRM, welche drei Wünsche hättest du?
Okay, ich glaube, da können wir schon bei dem anderen eigentlich anknüpfen. Also ein Wunsch ist schon, dass wir uns einfach mehr Gelassenheit mit uns selbst gönnen. Also finde, dass ich nehme es so wahr, dass wir uns einfach ganz stark auch von gesellschaftlichem Druck inzwischen treiben lassen und immer besser, immer höher, immer weiter. Alles muss irgendwie besser noch funktionieren, perfekter werden. Und da würde ich mir wünschen, dass wir es schaffen, viel liebevoller mit uns umzugehen und uns auch anzunehmen, wenn wir nicht perfekt sind. Und das ist also für mich, da gehen so diese Wünsche ineinander über, weil ich finde auch, der nächste Wunsch wäre dann, wenn du sagst, drei Wünsche, wäre dann schon, dass wir uns selbst akzeptieren können, so wie wir sind. Und zwar mit unseren Grenzen und mit unseren Stärken. Und das heißt nicht, dass ich alles so lassen muss, wie es ist, sondern das beinhaltet ja auch, wenn ich mich erstmal selbst akzeptieren kann, dann kann ich auch sagen, jo, manchmal ist da auch noch ein bisschen Luft nach oben. Aber erstmal, ich bin so okay, wie ich bin. Und ich glaube, dann wird es einfach viel leichter.
Ja, statt
Und
sich
ja.
selber in Abrede zu stellen, ne, und zu
Ja,
sagen,
ja,
was man
ja.
alles nicht kann, ja.
Ja, und
Und
das finde ich auch manchmal in den Seminaren ganz erschreckend. Und dann merke ich so, wenn wir das miteinander arbeiten, dann kommt plötzlich so eine Leichtigkeit rein. Und das zu erleben und zu spüren, dass man auch mit Leichtigkeit einfach eine Haltung im Leben verändern kann und dass nicht alles immer nur perfekt sein muss, sondern dass wir sind Menschen und wir haben alle Macken und Fehler und Kanten. Und das ist einfach so. Und daraus kann man lernen. Kann man
Ja.
hinfallen und kann wieder aufstehen.
Genau, Krönchen richten, weitermachen.
Genau.
Ja, ich nenne das gerne perfekt, unperfekt. Also wenn man nach perfekt, Perfektionismus strebt, dann ist man halt perfekt, unperfekt. Ja. Ja, das sind wunderbare Ziele. Also Gelassenheit, nicht perfekt zu sein, sich selbst akzeptieren. Da haben wir schon einiges, an tollen Wünschen.
Ist auch
Ja.
Weihnachten.
Es ist auch Weihnachten und es ist Neujahr, wenn wir diese Sendung ausstrahlen. Das ist völlig, ja, diese Zeit des Jahres, Anfang des Jahres, Ende des Jahres. Das geht ja jedes Jahr immer von einem zum nächsten. Und ähnlich ist es ja auch so, dass man sich zu Weihnachten manchmal Dinge verbieten möchte. Das esse ich jetzt dieses Jahr nicht oder so. Aus Ernährungs- und auch Genuss- und Esssicht, denke mal, das ist der falsche Augenblick, darüber nachzudenken, was man alles jetzt noch zur Selbstkontrolle machen sollte.
Ja,
Also
sicherlich auch.
starten wir mal mit deinen Worten ganz gelassen und sich selbst akzeptierend ins neue Jahr.
Ja, dann wünsche ich auch allen Hörerinnen echt wirklich einen guten Start ins neue Jahr und eine gute Zeit.
Und dem schließe ich mich an und freue mich auf alle Rückmeldungen, die ihr uns geben wollt. Denkt dran, in den Shownotes findet ihr, wo ihr Feedback geben könnt, wo ihr uns schreiben könnt. Ihr findet auch nochmal die Verlinkung zur Eva, wenn ihr den einen oder anderen vielleicht Artikel lesen wollt. Ihr wisst dann, wo ihr mehr übers ZRM erfahren könnt. Und ja, insofern. Danke, danke, Eva, für dieses
Ja,
Gespräch.
danke dir für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.